Alle Kunden, die ein SAP-HCM-System haben, müssen bis Ende 2027 geupgradet haben auf die S4-Variante vom HCM-System.
Im HCM-Umfeld fällt diese Public-Cloud-Option halt eben komplett weg. Das große Aber, sollte man natürlich jetzt nicht alles aus diesem Framework nehmen.
Ja.
Und wo ich immer empfehlen würde, dass wir das machen, ist halt eben eine Pilotmigration. Tatsächlich ist diese Umstellung, die wir im ERP-System haben, auch im HCM teilweise relevant.
Es kann schon dann weit über das Sechsstellige hinausgehen auch manchmal.
Und das ist so ein typischer Stolperstein, den nimmt man halt das erste Mal typischerweise mit.
Hallo und herzlich willkommen. Willkommen beim SAP IT-Podcast der MindSquare AG. Mein Name ist Tobias Harmes und wir reden heute über H4S4, beziehungsweise was für Fragen aktuell SAP-HCM-Kunden haben auf dem Weg zu H4S4. Und ich habe mir dabei kompetente Kollegen eingeladen für das Thema, und zwar Alexander Graf und Lukas Habermann. Alexander Graf ist externer HR- und IT-Experte mit langjähriger Erfahrung in der Digitalisierung und Optimierung von HR-Prozessen. Sein Schwerpunkt liegt auf Workday und SAP SuccessFactors. Als Projektleiter und Berater hat er bereits zahlreiche HR-Implementierungen, Prozessoptimierung und strategische Softwareauswahlen begleitet. Darüber hinaus ist er Trainer und Enabler und unterstützt Unternehmen mit praxisnahen Schulungskonzepten und Workshops dabei, neue Systeme und Prozesse erfolgreich einzuführen. Und Lukas Habermann. Lukas Habermann ist ein erfahrener Managing Consultant IT für HR und leitet bei MindSquare den Bereich der S/4HANA-Migration im HCM-Umfeld. Er berät und unterstützt Unternehmen aus diversen Branchen in On-Premise- und Private-Cloud-Projekten, ob im Steering, in der Projektleitung oder auch Hands-on in der technischen Umsetzung. Er ist auch Produkt-Owner der MindSquare Vorgehensmodelle für H4S4-Migration. In zahlreichen Projekten haben sein Team und er mit dieser bewährten Methodik Kunden Sicherheit gegeben, von der Planung der Systemlandschaft bis zum finalen Upgrade. Zu seinen Kunden zählen namhafte Organisationen aus dem öffentlichen und gemeinnützigen Bereich sowie Großkonzerne, beispielsweise aus der Medienbranche. Also genau die, die ich zum Thema H4S4 löchern kann. Und Alex, du hast eben gesagt im Vorgespräch, Moment mal, du darfst nicht H4S4 sagen oder du musst sagen SAP. Nein, sag's bitte nochmal. Was muss ich sagen?
SAP HCM vor S4HANA ist die Abkürzung halt für H4S4. Ich denke, das können wir wenigstens einmal in diesem Podcast komplett sagen.
Ja, okay, alles klar. Ist es okay, wenn ich, also die meisten sagen H4S4,
ja,
oder?
Ja, die meisten sagen natürlich.
Also ist noch wahr. Okay, alles klar, gut. Also wenn ich jetzt H4S4 vorhabe oder ich vielleicht auch in einem Projekt stecke oder vielleicht das sogar hinter mir habe, habt ihr gesagt, es gibt so viele Fragen, die da immer auf uns einprasseln. Und dann haben wir uns gesagt, ja komm, dann machen wir eine Podcast-Folge. Wir haben ja auch schon in der Vergangenheit mal Podcast-Folgen zu H4S4 gemacht, weil das echt schon ein Ding ist für sehr viele Kunden, weil da sehr viel Bewegung drin ist. Und jetzt, ja, wird's mal Zeit für ein Update, beziehungsweise was sind die aktuell häufigsten Fragen? Und wir hatten uns ja im Vorgespräch darauf geeinigt, so ein bisschen, dass wir das so in Projektphasen einteilen, ja. Also, dass wir gucken auf die Phase vor dem Projekt, im Projekt, was gibt's da für häufige Fragen und ja, was gibt's auch für Fragen vielleicht nach dem Projekt. Und vielleicht fangen wir erstmal mit der Frage an, können wir nochmal ganz kurz den Wikipedia-Eintrag für H4S4 machen? Also, dass wir einmal ganz kurz sagen, für diejenigen, die H4S4 gehört haben, aber jetzt nicht den ganzen Tag damit sich jetzt schon beschäftigen. Was muss ich jetzt gerade zu H4S4 wissen? Wo stehe ich? Was ist das? Wie funktioniert das? Wofür brauche ich das? Einmal ganz kurz.
Ja, okay. Alle Kunden, die ein SAP-HCM-System haben, ob das jetzt ECC 6.0 ist oder irgendein Enhancement Package schon ist, müssen bis Ende 2027 geupgradet haben auf die S4-Variante vom HCM-System. Und warum müssen sie es tun? Weil da die SAP gesagt hat, das ist das Wartungsende. Ja, gegen Einwurf kleiner Münzen, größerer Münzen, kann man noch bis 2030 so eine Verlängerung bekommen. Aber das ist zu tun. Und jetzt natürlich die Frage, warum müssen das alle tun? Es gibt ja Success Factors, das Nachfolgeprodukt eigentlich, das strategische Nachfolgeprodukt von der SAP. Der Grund ist einfach darin, SuccessFactors hat noch keine nativ in der Cloud laufende Payroll, die ausgeliefert wird. Ja, es gibt da natürlich ein Alternativprodukt, was die SAP da auch immer gerne erwähnt, die Employee Central Payroll. Aber dahinter ist halt auch ein SAP-HCM-System am Ende des Tages dahinter. Das heißt, um Entgelt abrechnen zu können im SAP-Universum, braucht man am Ende des Tages ein SAP-HCM-System. Wenn man das schon hat, dann muss man es upgraden.
Okay, also das ist dann der Pfad für diejenigen, die mit HCM weitermachen wollen. Und halt dieser One-Step zu SuccessFactors ist, so habe ich es verstanden, den meisten deutschen Kunden vielleicht noch nicht in Reichweite.
Genau, und natürlich auch, wenn man der SAP jetzt nicht vollkommen den Rücken kehren möchte,
ja.
Muss man sich mal kurz kaufmännisch überlegen, das ganze Thema. Bei den vielen Herausforderungen, die so ein Unternehmen hat im Bereich Personal, ist jetzt das Wechsel ans Entgeltabrechnungssystem wirklich der größte Painpoint, den man gerade hat? Oder ist das eher etwas, was eine Arbeitsbeschäftigungsmaßnahme am Ende des Tages ist? Weil was ist der Gewinn so großartig? Ne? Also vorher kommt Brutto-Netto und nachher kommt Brutto-Netto. Und ja, also okay. Insofern, ja, bleibt dabei und bringst es auf eine neue Schiene.
Gut, wir haben ja gesagt, dass wir auf die verschiedenen Phasen gucken und jetzt gehen wir mal davon aus, H4S4 ist als Thema gesetzt und ich will es. Vielleicht bin ich sogar auch schon dabei. Und was gibt es da für Fragen? Und die erste Frage, die ich hier habe, ist, welche Betriebsoption habe ich denn bei H4S4 und was könnt ihr da empfehlen?
Mhm. Im Kern haben wir bei H4S4 zwei Optionen. Ne? Typischerweise hat man bei gerade FICO-Projekten oder wo es halt ums ERP-System geht, ja sogar drei Optionen. Ne? Also das heißt, einmal halt eben on-premise zu bleiben, in die Private Cloud zu gehen oder in die Public Cloud Option. Und im HCM-Umfeld fällt diese Public Cloud Option halt eben komplett weg. Also die haben wir sozusagen nicht. Das wäre dann am ehesten tatsächlich SuccessFactors.
Genau, das ist das Public Cloud Produkt.
Genau. Und dementsprechend haben wir halt eben diese zwei Optionen. Entweder on-premise, das ist ja das, wo die Kunden eben herkommen, was die gängige Praxis ist. Hat vielleicht einen Dienstleister oder so, der das vielleicht jetzt auch schon hostet. Aber das ist halt so die Variante, wo man halt die Hoheit über das System hat und
sich aber auch darum selber kümmern muss. Ja.
Ganz genau, ja, definitiv. Ja, und auf der anderen Seite die Private Cloud Variante, wo es dann halt eben einen Hyperscaler gibt, gerade in Verbindung mit SAP for RISE häufig auch in Verbindung steht eben. Und was dann halt natürlich so ein bisschen was an Verantwortung abgibt, an Aufgaben hat eben auch abgibt, aber was halt auch ein ganz anderes Lizenzmodell hat eben entsprechend verfolgt.
Und was ist dann das Auswahlkriterium? Also was wäre eure Empfehlung dann? Oder was würde ich da an Kriterien heranziehen dann?
Ich würde tatsächlich sagen, so eine pauschale Empfehlung können wir da gar nicht geben, sondern im Kern sind es eigentlich zwei Fragen, die man sich stellen sollte. Das eine ist sozusagen die Strategiefrage. Das heißt, möchte ich zukünftig halt eben sozusagen so auch ein bisschen in die Abhängigkeit gehen, aber möchte ich halt eben diese Aufgaben, diese repetitiven Aufgaben eben abgeben und vielleicht halt eben auch bei uns so ein bisschen das Personal sozusagen entlasten? Oder möchte ich sozusagen selbst halt eben die Hoheit über mein System haben? Häufig wird da auch gesagt, das ist vielleicht die sichere Variante, aber ich mache das mal wirklich in Anführungszeichen, weil halt eben die Private Cloud Option, ne, das ist halt bei Hyperscalern, die achten da enorm auf die Sicherheit. Und das wird dann halt eben ja auch zum Beispiel auch in Deutschland gehostet. Und das heißt, diese beiden, also das ist die eine Frage sozusagen, die Strategiefrage. Und die andere, noch viel entscheidendere Frage aus meiner Sicht, ist halt die Kostenfrage. Ja, also wir haben zum Beispiel halt eben Kunden gehabt, die halt eben so im Rahmen von so 1.000 bis 2.000 Mitarbeitenden waren. Und die waren sehr offen dafür, in die Private Cloud zu gehen. Haben dann halt eben das Gespräch mit der SAP gesucht. Da sollte man übrigens schön ein bisschen Zeit für die Verhandlungen eben entsprechend einplanen. Und bei denen war es dann tatsächlich so, dass die Private Cloud Option einfach preislich gar nicht so attraktiv war, wie wenn man halt eben die On-Premise-Variante hat. Wo man halt einmal sozusagen die Gebühr zahlt und dann halt eben bis 2040 dann sozusagen nur die Wartung hat.
Okay. Wie würde sich das denn, ihr macht ja auch viele Projekte im öffentlichen Sektor. Mhm. Und da gibt's ja, du hast gesagt, ja, das ist bei bei deutschen, also auf deutschen Servern sozusagen, beziehungsweise bei Hyperscalern im europäischen Raum. Und ich sag mal, sicherheitstechnisch und datenschutztechnisch kann man das abbilden. Wie sieht das bei im öffentlichen Sektor aus?
Ja, also im öffentlichen Sektor würde ich sagen, es gibt da zwei Aspekte erstens.
Oder haben die da, also ist das da gleich gelagert, deine nee. Antwort sozusagen?
Nee, ja. Das nämlich nicht, weil im öffentlichen Sektor hast du häufiger das Thema, dass sie eigentlich noch gar nicht, auch manchmal von der Gesetzgebung her, Cloud-ready sind oder in die Cloud gehen wollen oder Personaldaten in der Cloud ist so erstmal noch so ein gefühltes rotes Tuch. Deswegen streichen die diese Option erstmal hingehen. Und auch das Thema SuccessFactors in dem Einsatz zu haben als Ergänzungslösung dann dazu ist halt auch etwas, wo man ja vielleicht mal mit sowas wie Recruiting oder sowas anfängt, wo man eh stetig die Sachen löscht und wegschmeißt wieder, sind so Dinge. Aber ansonsten im öffentlichen Sektor ist es halt so, die haben halt noch mehr Sachen auf dem SAP HCM-System liegen und dadurch sind diese Projekte einfach ein Ticken länger und weil man einfach viel mehr zu tun hat halt auch und weil es halt auch eine lange Historie im öffentlichen Sektor einfach auch manchmal in den Daten gibt und das Thema Aufräumen halt auch noch dazu gehört. Ja, das ist so eine Eigenheit, wenn man sagt, öffentlicher Dienst eigentlich im Verhältnis zur Privatwirtschaft.
Okay, also die Privatwirtschaft, höre ich so raus, ist auch wirklich offen für Cloud-Optionen. Die müssen halt finanziell abbildbar sein und dann attraktiv sein. Im öffentlichen Sektor muss man nochmal genau gucken, ob man es darf jetzt schon. Es gibt ja auch aktuelle Initiativen von SAP, das auch die souveräne Cloud auch ready zu machen. Ja, ganz genau. Ne?
Richtig.
Ja. Okay, dann Betriebsoption, check. Alex, es gibt ja, wenn ich jetzt mir die Migration vornehme, ob sie jetzt nun bei mir lokal passiert oder bei der SAP, die Stichwörter im S/4HANA-Umfeld sind ja immer Greenfield und Brownfield.
Ja.
Welche Migrationsstrategie passt zu mir?
Ja, ich habe auch schon Yellowfield, Bluefield und Purplefield gehört schon und so weiter.
Purplefield habe ich noch nicht gehört.
Ja, also alle Farben werden ausgereizt, so okay. Vom Regenbogen ungefähr, ja. Typische Greenfield-Brownfield-Frage an der Stelle. Ich sage jetzt mal, fast 98% aller Migrationen sind Brownfield. Warum ist das der Fall? Naja, weil es ändert sich nicht viel mit dem HVS-System. Ne?
Also Greenfield ist ja, ich fange auf einem neuen System an, ne, und denke mir alles nochmal aus, gefühlt, sage ich mal. Stammdaten werden natürlich übertragen, aber Prozesse, da setze ich zurück auf das, was SAP als Standard hat. Brownfield wäre dann, ja was,
bleibe
alles beim
System
Alten
upgraden.
Oder?
Genau, das bestehende System upgraden an der Stelle. Der Punkt ist wie folgt. Die Datenbasis ändert sich mit dem SAP HCM-System nicht, also mit dem S4-System nicht. Hm. Die Prozesse ändern sich fast gar nicht, marginal hier und da mal ein bisschen. Und insofern ist es eigentlich mehr oder weniger ein technisches Upgrade anstatt ein fachliches Upgrade. Das heißt, wenn ich jetzt einen Greenfield-Ansatz mache, dann verspreche ich mir dafür ja auch eine Verschlankung in der Arbeitsweise, in den Prozessen, in den Datenaufräumen und so weiter. Es macht für die Kunden natürlich Sinn, die A, in die Cloud gehen, das Thema Greenfield vielleicht mal zu beleuchten und sagen dann, naja, fangen wir mal da neu an. Oder die Kunden, die aufgrund ihrer Historie von...
Aber Cloud wäre Rise with SAP und
ja,
das ist ja im Prinzip Hosting von SAP.
Ja, ja,
von,
aber das meine ich damit.
Okay,
ne? Aber
ja,
sie
wären
Private Cloud, ne? Die Cloud dazu gehen. Oder für die Kunden, die im Prinzip auf ihrer Basis ihrer Historie durch M&A-Aktivitäten dann wieder ein Unternehmer dazugekriegt haben, wieder weg, die Betriebsvereinbarung drin und so weiter, wo man irgendwie, naja, wenn man einen Arbeitszeitplan anlegen will, die Customizing-Tabelle so voll ist, dass man erstmal wieder welche löschen muss, ne? Dann macht das so Sinn nach Motto, wir haben uns komplett verbaut, lass uns mal neu anfangen, weil das System ist einfach nicht mehr wartbar. Also es gibt auch diese Kunden und da macht dann Greenfield natürlich einfach Sinn. Ansonsten, wie gesagt, 98% ist einfach Brownfield, weil sich nicht so dramatisch viel einfach in den Prozessen und Daten dann ändert.
Und ich dann auch nicht so viel daraus an Nutzen ziehen kann,
genau.
Den ganzen Aufwand zu treiben.
Ja.
Okay, ja, sehr gut, alles klar. So, dann nächste Frage. Lukas, wie gehe ich den Umstieg auf HVS4 strategisch richtig an? Wie sollte mein Plan aussehen?
Mhm. In der Tendenz würde ich sagen, also auf keinen Fall halt eben einfach Freestyle loslegen, einfach irgendwie upgraden. Das ist natürlich klar. Tatsächlich bietet die SAP uns da eine ganz gute Option, und zwar das SAP Activate Framework. Das ist sozusagen ja die Methodik von der SAP, um halt eben auf zum Beispiel S/4HANA zu wechseln aber die wird halt eben auch genutzt, zum Beispiel für neue Einführungen von Produkten von der SAP. Und das ist hoch standardisiert im Endeffekt und hat so viele Best Practices, die wir da halt eben nutzen können und bewährte Praktiken, ja, auf die wir setzen können, um dann halt eben auf zum Beispiel S/4HANA zu wechseln. Und hier gibt's jetzt, sage ich mal, das große Aber. Und zwar sollte man natürlich jetzt nicht alles aus diesem Framework nehmen.
Ja.
Na, das passt eigentlich ganz gut zu dem, was Alex eben gesagt hat, weil die gängige Praxis ist halt eben der Brownfield-Ansatz. Es ändert sich ja nicht viel. Wir wollen ja mit dem System eben auf das neue Release sozusagen und damit halt eben unsere Investition bis 2040 schützen. Das heißt, wir wollen ja gar nicht jetzt hier unsere Prozesse ganz neu anpassen und ganz neu aufbauen. Und dementsprechend auf jeden Fall nach dem Subactivate-Framework sozusagen richten, aber auf jeden Fall eher eine abgespeckte Variante. Ja, man braucht nicht unbedingt alles davon und sollte sich dann halt eben eher so die Rosinen rauspicken, was halt eben unbedingt notwendig ist.
Ja, und gibt's da denn einen Pfad, wo ich mir das auswählen kann, ich möchte gerne bestehende Einstellungen übernehmen, weiter? Also wie schwierig ist das? Also ist das etwas, was ein Unternehmen selber hinbekommt? Wir laden uns hier dieses SAP Activate Framework runter und dann gibt's da ein Unterkapitel. Wenn Sie einfach nur den ganzen Kram übernehmen wollen, dann klicken Sie hier.
Ich habe da vielleicht so einen Vergleich dazu von verschiedenen Frameworks, die vielleicht auch die Zuhörer so kennen vom Projektmanagement, so PRINCE2 oder PRISM oder auch verschiedene, oder Scrum als Beispiel. Ne? Das ist ja manchmal riesengroße Frameworks, wo im Prinzip so, kannst ja auch mit einem PRINCE2 Projektmanagement Framework einen Flugzeugträger bauen, so als Beispiel. Ne? Das ist jetzt nicht vergleichbar mit unserem Problem, was wir hier haben. Und dann nistet man dann auch aus nach dem Motto, was brauche ich denn davon eigentlich? Also laden wir mal das Framework irgendwie runter, lest dir das mal durch und mach das genau danach. Kann man machen, ist man nur lange beschäftigt. Das ist 2027 eher da, als man durch ist. Und deswegen ausnichten im Sinne von, was macht natürlich Sinn und was macht nicht Sinn.
Okay, und das ist das, was ihr mit eurer Methodik auch gemacht habt. Also die basiert dann darauf. Also kannst du vielleicht dazu nochmal was sagen? Weil das ist dann diese Untermenge, sage ich mal, wo ihr dann Prinzip ein bisschen aussortiert habt, was man oder einsortiert habt sozusagen, was man unbedingt braucht.
Genau, also wir haben im Endeffekt so ein bisschen unsere Methodik drauf angepasst. Wir haben uns nach Subactivate entsprechend orientiert, haben uns ja wie gesagt so ein bisschen die Rosinen rausgepickt, aber im Kern setzen wir halt wirklich darauf, dass es halt auch für unsere Kunden mit einerseits Sicherheit natürlich verbunden ist, aber andererseits halt eben auch ein Ansatz ist, der halt eben, ja, sich sozusagen lohnt, ne? Also der halt eben jetzt nicht so riesengroße neue Investitionen mit sich bringt und hier einen riesen Zeitplan von 3 Jahren und wir machen Fit-to-Standard Workshops etc. Nein, sondern halt eben reduziert. Wir haben es sogar so ein bisschen vereinfacht für uns. Das ist halt einfach für die Kunden beziehungsweise auch für uns in dem Projekt halt einfach gut verständlich ist und so typische Punkte, die man da halt immer drin haben sollte, ist halt zum Beispiel Readiness-Check, dass man den entsprechend ausführt, das Projekt einmal durchplant und dann beginnt typischerweise so eine Vorprojektphase. Und wo ich immer empfehlen würde, dass wir das machen, ist halt eben eine Pilotmigration. Also die ist eigentlich unerlässlich.
Okay. Gut, also ne, es ist ein eingedampftes Framework sozusagen, was da sich diese Rosinen rauspickt und dann nochmal ergänzt, wo es vielleicht noch Lücken gibt.
Mhm.
Du hast jetzt gerade den HVS for Readiness Check erwähnt. Dazu habe ich hier auch eine Frage. Wie aussagekräftig ist der HVS Readiness Check denn? Braucht man den wirklich? Du sagst, er ist drin, also vermutlich lautet die Antwort ja, aber was kommt da raus?
Naja, du kriegst am Ende des Readiness-Checks kriegst du verschiedene Feedbacks. Also einerseits, wo sind die Vereinfachungselemente?
Also vielleicht sag nochmal ganz kurz was für diejenigen, die den noch nie selber ausgeführt haben oder nicht wissen, was das ist, der HVS for Readiness-Check.
Ja. Also erstmal, du musst, keine Ahnung was, viele Subnotes einspielen. Dann hast du im Prinzip einen ABAP-Report. Den führst du aus, der macht eine Systemanalyse, was das Ganze angeht. Der spuckt dir am Ende viele Excel-Dateien aus. Die kannst du bei me.sub.com hochladen. Und dann siehst du quasi schöne Grafiken und Analysen und kannst dich dadurch navigieren und das ist dann, die Excel ist dann lesbar geworden, ja? So, und was steckt da drin? Da steckt dann so drin, naja, was wird an Speicherbedarf zum Beispiel empfohlen, da steckt dann drin, was sind die Vereinfachungselemente, wo soll man irgendwie hingucken, welche Schnittstellen gibt es eigentlich im System, wo sollte man da vielleicht auch hingucken, also macht so ein paar Marker eigentlich nach dem Motto, guck mal hier, guck mal da, guck mal jenes und so weiter. Was er zum Beispiel nicht macht, ist komplett das ganze Coding sauber durchsuchen. Da muss man schon wieder auf das ABAP-Test-Cockpit gehen, ATC, und da einmal durchgehen, dass dann alles Coding einmal wirklich analysiert wird, ob das S4-kompatibel ist, weil, naja, was ist S4-kompatibel, stimmt halt auch nicht. Ne? Also HANA-Datenbank-kompatibel, und die HANA-Datenbank ist ja eine Voraussetzung fürs Thema S4. Coding muss also HANA-Datenbank-kompatibel sein. Da kriegt man was raus. Also dieser Readiness-Check ist für sich gesehen. Ich vergleiche das immer so ein bisschen wie mit, man geht zum Arzt hin, ja, und macht dann so die kleine Hafenrundfahrt, ne, auf dem Ergometer und mal Blutbild und so weiter. Und da kriegt man ja auch Indikatoren. Ja, jetzt kann man natürlich noch ganz, ganz viel anderes machen, damit man wirklich ausschließen kann, dass man nichts hat. So, man geht mal in die Arterien rein und was auch immer, großes Blutbild. Und ungefähr ist es so, dass man das diesen kleinen Hafenrundfahrt und Checkliste eigentlich dann einmal durchgemacht hat und so eine Indikation einfach hat. Wofür nutzt das? Ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist eigentlich zu tun, und auch eine Kalkulation vielleicht hinzubekommen, was sind eigentlich alles für Projekte, die man irgendwie an Vorprojekten, was der Lukas gesagt hatte, einplanen muss, um ready zu sein. Ja, also den Projektplan daraus zu generieren. Dafür ist der sinnvoll.
Ist es denn Management lesbar oder ist das Techie lesbar oder brauche ich dafür meine Berater, die Beraterinnen, die das interpretieren, oder wie aussagekräftig ist das für einen Normalsterblichen?
Bin mal gespannt, was du dazu gleich gesagt hast, aber bei mir ist jeder Kunde, der bis jetzt mit mir zusammen draufgeschaut hat, gesagt, ah, schön, bunte Bilder, ich verstehe aber gar nichts.
Okay.
So, und weil das einfach Techie-Thema in der Tiefe ist. Ne?
Also schon sehr detailliert.
Da jemand aus der Basis zusammen drauf guckt, der sagt, ah ja, okay, verstehe, und so. Aber ansonsten sind da Sachen aufgeführt, dann sind da Subnotes verlinkt, dann muss man darauf klicken, auf die Subnote, dann das durchlesen, erklärt, und dann macht's Pling. Also so mal selbsterklärend ist das eigentlich nicht. Und das ist auch wirklich ein sich durchfühlen. Ne? Da muss man auch Spaß zu haben. Ich weiß nicht, wie es bei dir sonst so ist.
Ja, definitiv. Ich finde vor allem, dass beim Readiness Check halt eben sehr viel dabei rauskommt. Und sehr viel, was am Ende des Tages dann eben doch gar nicht relevant ist.
Ja.
Oder wo man halt eben von Anfang an halt eben auch vielleicht sagt, hey, im Moment, das haben wir doch gar nicht im Einsatz. Und dann hat man im System vielleicht dann doch irgendwo das Ganze noch aktiviert und läuft noch soweit und schon hat man sozusagen die Situation, dass man sich halt damit beschäftigen muss. Und da hilft es natürlich, wenn halt jemand Erfahrenes sagen kann, ja, okay, es ist vielleicht nicht im Einsatz, aber folgende zwei Schritte müssen wir machen, damit das dann halt auch später nicht nochmal auftaucht, wenn wir dann halt eben in Richtung Upgrade gehen.
Gut, also ich halte für mich mit fest, es muss sich niemand doof fühlen, der nicht sofort den Report versteht, Report-Ergebnis.
Also beim ersten Mal war es genauso. Genauso. Ägyptische Hieroglyphen, ja.
Ja. So, jetzt, wir gehen mal auf die nächste Projektphase. Und zwar, jetzt stecken wir in dem Projekt. Ne? Vielleicht haben wir alle Hausaufgaben erfüllt, vielleicht auch nicht. Vielleicht fällt uns ja im Projekt noch irgendwas auf und da gab es auch Fragen. Und eine Frage, die ihr mir genannt habt, die häufig gestellt wird, ist, muss man eigentlich zwingend zur Migration den Businesspartner in SAP HCM aktivieren und umsetzen? Ja, und was ist halt mit den Business-Usern? Also vielleicht kannst du was dazu sagen.
Mhm. Genau, also ist tatsächlich eine sehr, sehr häufige Frage, die wir bekommen. Gerade das Thema Business-Partner ist halt, ja, sag ich mal, sehr aufgebauscht. Ne? Also man hat vielleicht schon hier und da was mitbekommen aus dem ERP-System, gerade im Bereich FICO, wo dann halt diese Business-Partner-Umstellung halt ein sehr großes...
Was ja durchaus öfters auch vor S4HANA gemacht wird, ja, ne? Also ja, als vorbereitende Maßnahme, ja.
Ja, und da ist es dann halt häufig auch ein sehr großes Thema, muss sich sehr intensiv damit beschäftigen. Und das merken wir halt eben vor allem im HCM-Bereich auch, dass das natürlich so ein bisschen übergeschwappt ist. Und vielleicht magst du gleich eben ein bisschen was dazu sagen, inwiefern das halt eben gemacht werden muss, wann wir das machen. Was mir halt eben wichtig wäre, gleich noch so am Rande zu betonen, ist, tatsächlich ist diese Umstellung, die wir im ERP-System haben, auch im HCM teilweise relevant. Ja, also wenn wir halt eben Kreditoren und Debitoren-Daten auf dem System haben, dann muss man sich um diese halt eben kümmern. Also die müssen, bevor wir auf S/4HANA upgraden können, eben auf Business-Partner umgestellt werden. Oder, naja, wenn das System zum Beispiel aus einer Systemkopie von einem ERP-System mal entstanden ist und man das gar nicht nutzt, dann wäre natürlich auch eine Option, die Daten halt entsprechend rauszulöschen.
Also da hätte man keine Migrationsschritte, aber letztendlich hat man hinterher schon den Business-Partner.
Ganz genau.
Genau, richtig. Also für den Austausch, das hat natürlich auch mit verschiedenen Geschichten.
Also mir sind die Daten egal, Hauptsache es funktioniert, ja.
Ja, aber wenn man jetzt zum Beispiel das Thema Reisekosten hat als Beispiel, ja. Das ist ja so eine FI-Komponente, die aber auch häufig irgendwie organisatorisch wieder im HR verortet ist, dann hat man dieses Thema mit dem Thema Kreditorenauszahlung eventuell. Ne? Also da muss man vielleicht tätig werden. Deswegen könnte da natürlich was schlummern und liegen. Und das Business-Partner-Thema, schon gesagt, ist eigentlich ein sehr beratungsintensives Thema. Du hast natürlich die Frage gestellt, muss man das tun und so weiter. Wichtig ist vielleicht erstmal der Begriff, ne, wer jetzt bei mi.sap.com da rumsucht, Mitarbeiter-Geschäftspartner ist ein bisschen das Suchwort.
Mitarbeiter-Geschäftspartner.
Mitarbeiter-Geschäftspartner, genau. Dann kann man es abgrenzen von dem anderen ganzen Business-Partner Subnotes schon mal. Das ist schon mal sehr, sehr hilfreich, weil gibt es natürlich super viele Sachen dazu, die einen total verwirren.
Also, das heißt, der Mitarbeiter ist einer der Geschäftspartner-Typen.
Es ist eine Geschäftspartner-Rolle am Ende.
Rolle,
genau richtig. Ja. So, muss man das jetzt tun bei der ganzen Sache? Wenn man jetzt keine Prozesse im HR hat, und da gibt es wenige aus dem Talentmanagement-Bereich, die schon damals den Geschäftspartner vorausgesetzt haben und man hat das eigentlich gar nicht und man zahlt das Thema Reisekosten jetzt über das HR-System aus, dann gibt es eigentlich keine Notwendigkeit, das in irgendeiner Art und Weise zu erledigen, zu machen. Nichtsdestotrotz natürlich zu prüfen, ob es nicht noch irgendwas anderes gibt. Was gibt es auf jeden Fall aber zu tun aus HR-Perspektive?
Moment, wenn ich es vom HR-System auszahle, muss ich nicht Geschäftspartner
aus den Mitarbeitern generieren.
Okay.
Genau, richtig. Also es kommt natürlich darauf an, wie man es mit den Reisekosten macht. Mhm. Aber viele unserer Kunden zahlen das Thema Reisekosten zum Beispiel mit der Gehaltsabrechnung einfach aus. Ja?
Okay.
Genau. Und dann hast du einfach keine Kreditorenbuchhaltung an der Stelle und machst nicht irgendwie Sonderzahlung. Insofern ist das Ding dann abgegolten. Ja? Und dann hast du eigentlich gar kein Thema mit. Ne? Also wir haben einiges an Kunden, die sind mit HVS for Life und die haben das noch immer nicht aktiviert im System. Natürlich, alles ist vorbereitet. Wenn es der Notfall kommt, dann wissen wir, was zu tun ist, aber nicht aktiviert. Ja, beim Mitarbeiter-Geschäftspartner ist es halt insofern noch interessant, wenn man das halt tut, dann muss man sich halt auch um viele organisatorische Prozesse Gedanken machen, nochmal drumherum. Zum Beispiel, das hast du ja auch angesprochen, Business User. Ja, was ist der Business User? Der Business User ist der SU01-User verknüpft mit dem Geschäftspartner, also eine Verknüpfung dazwischen, das nennt die SAP jetzt Business User. Und ich habe damit quasi so eine indirekte Verknüpfung zwischen Personalnummer, User, Business Partner. Und wenn ich jetzt noch so in der Vergangenheit vielleicht toll unterwegs war und habe Login-Namens Nala Hames Graf und wir heiraten und wollen dann uns umbenennen, dann hat man ganz viel zu tun, um diese Usernamen zu ändern. Ne? Also das sollte man sowieso nicht tun, aber das ist so eine Sache. Und was ich aber auf jeden Fall zu tun habe in meiner Landschaft, ist mal zu definieren, wie wollen wir eigentlich einheitlich die Mitarbeiter-Geschäftspartner auch über das SAP-HCM-System hinaus generieren. Warum? Es gibt eine SAP-Note, steht drin, die Replikation des Geschäftspartners über die Systeme hinweg wird nicht empfohlen. Das heißt, jedes System muss sich selber darum kümmern, den Mitarbeiter-Geschäftspartner zu generieren.
Oha.
Und das sollte natürlich nach der gleichen Bildungsregel passieren, damit man nicht sagt, Tobias Hames auf dem einen System die Businesspartner Nummer 5 und auf dem anderen System die 8.
Ja, dann hat man kommen in der Hölle.
Genau, wir kommen in der Hölle, wenn man Daten dann irgendwie austauschen muss. Da muss man Mapping-Tabellen oder was auch immer, ich weiß es nicht. Ja. Aber darum sollte man sich konzeptionell bitte kümmern in der Migration. Das ist halt so ein beratungsintensiver Posten, der am Ende des Tages in Paperwork geendet ist, oft.
Ja. Okay, wir haben auch noch eine inhaltliche Frage im Prinzip, also sozusagen vom Umfang her. Also, was ändert sich wirklich bei Abrechnung und Zeitwirtschaft mit HVS vor? Ihr habt ja eben schon angeteased, es ändern sich relativ wenig Prozesse irgendwie. Gibt es was sich ändert? Und anscheinend scheinen da auch irgendwelche Mythen im Umlauf zu sein.
Also im Endeffekt haben wir ja wirklich den Brownfield-Ansatz und wir wollen ja tatsächlich sogar, dass halt in der Abrechnung Zeitwirtschaft sich möglichst wenig ändert. Wir wollen halt einfach, dass es funktioniert. Und
also die schönste Antwort, die die Kunden auf diese Frage bekommen, ist nix.
Nein, das kann man tatsächlich nicht sagen.
Das nicht.
Ja, dann
also genau. Es gibt da schon ein paar witzige Storys so aus der Projekterfahrung heraus.
Definiere ja. Witzig im Projekt.
Ja, also in dem Moment ist es natürlich nicht lustig, aber es ist natürlich ein Erfahrungsschatz.
Ja, okay, also was.
Also Stolpersteine, die man halt mal mitgenommen hat. Ja, also es gibt halt sozusagen in der Abrechnung selbst zum Glück keine Änderung. Aber was wir halt eben haben, ist halt, dass wir zum Beispiel eine neue Tabelle haben für Zeitkollisionen, die dann entsprechend eingerichtet werden muss. Und das ist so ein typischer Stolperstein, den nimmt man halt das erste Mal typischerweise mit. Muss dann halt die ganze Zeit suchen, wo muss ich hier eine Anpassung vornehmen, Subnodes durchforsten, weil sowas halt nicht beim Ready-Check eben zum Beispiel rauskommt. Aber wenn man das halt jetzt ein paar Mal gemacht hat, weiß man das, plant das proaktiv ein. Und das wäre jetzt so ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, was auch sehr häufig tatsächlich vorkommt, gerade im Bereich Zeitwirtschaft, Zeitauswertung, ist, wir haben ja tatsächlich drei veraltete Infotypen. Also es ist der 5er, der 83er und der 2005er.
Ich habe ja begrenztes HR-Know-how, 5er Gehalt, ne? Das habe ich...
Nee. Das ist der alte Urlaub.
Oder der 8.
Der alte Urlaub.
Der alte Urlaub.
Okay. Genau. Also sie sind tatsächlich auch schon alle ein bisschen länger obsolet, was aber trotzdem sehr viele Kunden hat im Einsatz, haben es zum Beispiel jetzt 2005er. Also für mehr Arbeiten ist der. Und da kann es natürlich sein, dass, also sagen wir mal, wenn wir den ersetzen müssen, na, dann ist es ein ganz klassisches Vorprojekt, was wir da halt eben durchführen und was wir dann halt eben einmal sauber sozusagen durchziehen. Aber es gibt sozusagen so ein bisschen den Sonderfall, sagen wir mal, man hat den 2005er mal früher genutzt, also es ist halt vielleicht auch schon 10, 15 Jahre her, dann kann es trotzdem sein, dass der halt irgendwo noch schlummert. Also dass wir den sozusagen in unseren Zeitwirtschaftsschemen noch drin haben, in der Abrechnung manchmal sogar auch. Und der würde dann, wenn wir auf H4SV upgraden, tatsächlich dann sozusagen dafür sorgen, dass wir Zeitauswertung dumpt. Also das ist so ein Stolperstein, den will man nicht mitnehmen und dementsprechend wir haben da halt eben einfach ja das sozusagen immer aktiv im Projekt eingeplant, dass da halt eben vorher auch nach den alten Infotypen gesucht wird, auch wenn die nicht mehr aktiv in Nutzung sind.
Okay. Ja. Aber ich habe da zum Beispiel so zwei Geschichten aus dem Projekt, die da so passend sind. Thema Zeitwirtschaft als Beispiel. Das hast du meistens nicht auf einer Sandbox oder auch nicht auf der Q-Maschine und E-Maschine, dass du halt mit einem alten Report splittet quasi die Zeitauswertung auf in verschiedene Batches, damit das parallel und schneller läuft. Das planst du natürlich als Job auf der Produktion ein und sowas hat alles. Du siehst natürlich immer, dass die Zeitauswertung läuft und so weiter. Und dann fällt dir halt auf, wenn du dann die Jobs wieder einplanst auf der Produktion, nach dem Motto, ach, das hast du ja nach dem alten Aufteilungsreporter gemacht und der ist jetzt aber obsolet, mit dem geht es gar nicht mehr. Ne? Und dann fängst du so bei der Produktivstellung kurz so an zu schwitzen und sagst dann, ja gut, jetzt müssen wir kurz den irgendwie manuell anders einplanen und so weiter. Aber das ist so eine Sache.
Der dann natürlich auch, wo man nicht getuned hat vorher, wie lang der läuft und wie parallel
der
läuft und so weiter.
Das, okay, das fällt dir dann jetzt auf, weil du guckst natürlich schon mal so ein bisschen über die Jobs und sowas hat alles oder du testest natürlich auch die Programme. Aber manchmal ja aufgrund der Lastverteilung nie ganz genau so, wie die auf der Produktion stattfinden, auch weil du die Masse der Daten einfach gar nicht hast. Ne? Das ist ja auch der Punkt. Ne? Also, so, und das ist so eine Sache. Oder was du ja auch machst, du lässt die Entgeltabrechnung durchlaufen und jetzt gab es von mir so, ein Kunden, wir haben ja nicht nur einfach nur ein Upgrade gemacht, sondern mussten die technische Grundlage verändern. Das heißt, wir sind von einem Windows-System auf ein Linux-System gewechselt. Und der DTA, der erzeugt wird, das ist also der Zahlungsträger, der später der Bank geschickt wird, damit alle Überweisungen stattfinden, der wurde dann halt mit einer sogenannten Code-Page geschrieben. Also was ist eine Code-Page, ganz kurz? Es ist im Prinzip, naja, wie sollen die Zeichen genau aussehen? Man kennt das ein bisschen von einem CSV-Import. Ist das ein Komma, ist das ein Semikolon und so weiter? Das ist ungefähr das Gleiche. Und auf einmal stand da so gefüllt Windings irgendwie drin als Schriftart, also ja, gar nicht mehr lesbar, null mehr lesbar. Und die Bank hat uns das zurückgemeldet nach dem Motto, wir können die Überweisung nicht ausführen.
Mit Bombe-Hochhaus-Prozent-Flugzeug können wir nichts anfangen.
Ja, genau, richtig. Ja, genau. Und da guckt man so rein, weil die Datei wird natürlich auf dem Betriebssystem-Server generiert und dann nimmt man die einfach und verschickt die. Und keiner guckt da auch großartig rein, weil das ist natürlich total datenschutztechnisch eh schon so ein Graus. Ja, also da stehen alle Überweisungsdaten drin, da guckt man nicht so rein. Und dann sagt die Bank, ich kann damit nichts anfangen. Und dann, okay, wir kriegen die Zahlung nicht verschickt. Ne? Die Leute kriegen jetzt morgen ihr Geld nicht. Jetzt ist man auch nervös, so kurz für einen Moment, ne? Das sind so die Dinge, die man dann halt auch manchmal, die einfach nicht im Readiness stehen, die stehen auch bei Activate in der Methodik nicht drin und so weiter. Und da muss man auch erstmal drauf kommen, weil Linux und Windows, wer da sich so ein bisschen mal beschäftigt hat, weiß, dass das von Zeichenart, Satz einfach nicht das Gleiche ist.
Also funktionell ändert sich oder prozessual ändert sich wenig, aber es gibt trotzdem Stinker, die da auf einen warten.
Ja.
Weil dann doch im Detail das Ganze gut durchgestylt werden muss.
Ich finde, so eine Analogie ist dazu, man sitzt in seinem Auto. Und jetzt fährt man das in die S4HANA-Garage, um das umgebaut wird. Nachher sitzt man im gleichen Interieur drin, gefühlt. Nur man fährt jetzt Elektro. Ja, ist alles total anders. Und man hat jetzt 20 Zoll Reifen und was auch immer. Ne? So ungefähr ist eine S4HANA-Migration. Es gibt total viel zu tun, aber man sitzt halt noch immer
Ab und zu fehlen irgendwelche Knöpfe.
Ja, ja. Okay. Aber das Kaugummi klebt noch da, wo es vorher klebt.
Gott sei Dank. Okay, ich habe noch eine Frage und zwar, was muss ich bei Drittanbieter-Tools und Lizenzen beachten, um später Probleme zu vermeiden?
Ja, tatsächlich, Drittanbieter-Tools haben wir auch deshalb im Vorgespräch thematisiert, weil es halt einfach, also da haben wir halt wirklich auch Stolperfallen.
Also sag mal bitte, was ist also ein Beispiel für ein Drittanbieter-Tool? Ist das hier dieses, dass ich Daten auf das Q-System kopiere, damit ich damit testen kann?
Genau, Accenture Clone and Test ist so ein typisches Beispiel, haben sehr viele Kunden im Einsatz. Oder auch verschiedene digitale Personalakten hat man. Also da gibt's ja wirklich sehr viele, viele Tools.
Okay.
Ist sehr unterschiedlich. Die einen haben vielleicht so 2-3 Tools. Andere, ich habe jetzt zum Beispiel einen Kunden, der hat er seine 20 Drittanbieter-Tools tatsächlich auf dem System. Das ist,
Oder also es ist ein ordentlicher Flow, den man da aufgebaut hat, eine Prozesskette mit verschiedenen Tools.
Genau. Okay. Und hier ist es halt natürlich so, es gibt halt häufig den Irrtum, aber also das ist halt auch eigentlich nur menschlich. Also normalerweise würde ja jeder denken, ja okay, diese Hersteller, die sind ja auch daran interessiert, dass die Lösung unter S4HANA halt eben auch weiterläuft und alles korrekt funktioniert und machen sich dann halt vielleicht nicht ganz so viel Gedanken zu diesen Drittanbieter-Tools, sondern gehen halt einfach davon aus, ja okay, ansonsten verlieren die ja quasi ihr Tool dort.
Also die ganze Branche geht quasi auf HVSVR.
Genau, davon geht man aus. Ja, genau, das würde ich ehrlicherweise ja auch absolut mit rechnen.
So.
Und so man hört es hier aber schon raus, genau. Okay. Ja. Es gibt das aber. Tatsächlich ist es einfach enorm wichtig, dass man genau das vorher mit den Herstellern abklärt. Und hier sind wir halt eben, also es ist einerseits enorm wichtig, dass wir es schriftlich abklären, dass wir dann eine schriftliche Zusage haben. Und dass wir über die genaue Version von diesem Drittanbieter-Tool sprechen. Und dass das beides halt eben fixiert ist, dass es auch wirklich HVS4, also S4HANA kompatibel ist.
Ach so, das heißt, es kann mir passieren, der Hersteller sagt es zu, nur sagt dann, nee, dafür musst du aber hier auf die neue Major-Version upgraden, dass die HVS4.
Genau.
Und dann habe ich noch ein Third-Party-Tool-Upgrade an der Backe, damit ich HVS4 machen kann.
Ja, okay. Also wir hatten zum Beispiel halt eben auch einen Hersteller, ich nenne jetzt mal den Namen nicht, aber die hatten halt tatsächlich sogar zugesichert, dass es halt eben kompatibel ist, war aber dann halt eben eine andere Version. Und da war es echt sinnvoll, das hört man hier glaube ich generell raus, es ist sehr sinnvoll, eine Pilotmigration zu machen. Dadurch, dass sie die halt gemacht hatten, hatten wir dann halt noch genügend Zeit, einmal direkt auf die zuzugehen, haben dann halt im Endeffekt auch ein Ultimatum gesetzt und das ging dann zum Glück auch wirklich sehr schnell, dass sie das behoben haben, weil das möchte man sich natürlich auf dem Produktivsystem nicht leisten.
Nee, nicht.
Ich habe zum Beispiel auch bei einem Kunden gehabt, dass die Hersteller Tools genutzt haben von Unternehmen, die halt gar nicht mehr am Markt operieren, weil nicht mehr da sind einfach, ja. Und das Coding ist halt nicht S4-kompatibel. Und jetzt ist aber natürlich in einem Namensraum drin, auf den hat der Kunde keinen Zugriff. Man braucht dann Freischaltung für. Aber das Unternehmen gibt es nicht mehr, kann ja auch keinen Code mehr geben und sowas. Und in der Hotline machst du piep, piep. Das heißt, da bist du dann auf einmal nach dem Motto, ja, bisher lief das ja alles, ist alles gut und schön. Auch schön genutzt, aber jetzt müssen wir eigentlich sagen, okay, jetzt ist endlich End of Lifetime für dieses Tool angesagt, jetzt müssen wir ein neues
Tool. Muss man schon noch schnell ein neues Tool.
Ja, genau, dann bist du auf einmal in der Software-Auswahl für so eine Sache.
Vielen Dank, ja.
Ja, Ja, gut, das macht's halt, ne?
Im Prinzip ist es ein bisschen analog ja auch dann zu Add-ins im ERP-Umfeld, wo man auch das Thema hat, wenn du dann ein Upgrade hast, dass du mal rumgehen musst auf jeden Fall. Also, ja.
Ja, okay. Ist auf jeden Fall sinnvoll. Und naja, auf jeden Fall, zum Glück haben wir mittlerweile eine relativ große Liste, was das ganze Thema angeht. Das heißt, ja, wenn jemand da sich vielleicht auch unsicher ist, wir haben schon einige Erfahrungen gemacht, wo es kompatibel ist, wo es passt. Sehr gut. Das können wir natürlich gern auch dann einmal mitgeben.
Ja. Und Lizenzen?
Ja, Lizenzen sind
großes Thema. SAP-Lizenzen selber. Vielleicht die Software-Lizenzen von den Third-Parties sowieso, ne? Aber was ist mit Lizenzen?
Ja, Lizenzen sind ein großes Thema. Ich muss ja für meine S4 eine Konvertierung vornehmen von den Lizenzen. Im HR ist das die Konvertierung von User-basiert zum Mitarbeiter-basiert. Ja, das heißt, vorher habe ich irgendwie meine vielleicht 5 Professional Users gehabt, das ist so die teuerste Lizenz, ja, die in meiner HR-Abteilung vielleicht was getan haben und ganz viele Self-Service-Lizenzen. Und jetzt stelle ich einfach um auf 7000 Mitarbeiter. Das ist das, was Lukas schon meinte, dann zahle ich mal entweder die Einmalgebühr um top rum drauf und dann auf den neuen Wartungsvolumen dann die Wartung jährlich. Und da ist es schon so, dass es ja irgendwie an der Kasse keinen Spaß macht, ne? Also das sind schon hohe Summen am Ende des Tages, wenn man so auf eine Laufzeit von 5-7 Jahren rechnet. Das kann schon dann weit über das Sechsstellige hinausgehen auch manchmal.
Also da lauert auf jeden Fall was, mit dem man sich eingehend, wenn man mit so einem Projekt startet, beschäftigen muss, bevor man dann schon irgendwie über die technischen Details nachdenkt, dass da mindestens parallel dann dieser Stream gestartet wird mit, was bedeutet das finanziell?
Vor allem, dass man da halt eben auch genügend Zeit einplant für die Verhandlungen. Ja. Also Erfahrungswert ist hier schon eher fast so in Richtung 6 Monate, dass man damit schon rechnen kann, dass man da ins Gespräch mit der SAP geht. Und da lohnt sich halt eben aber auch die Verhandlung. Also gerade zum Beispiel, wenn man in Richtung RISE gehen will, da gibt es dann eigentlich auch ganz gute, attraktive Angebote, je nachdem, was man da halt eben noch drin haben möchte.
Ja. Aber es ist auch so, dass die SAP natürlich diese Situation auch so ein bisschen guckt, dass sie die Kunden halt dann mit der attraktiven Kombination aus Success Factors und dem SAP HCM natürlich dann halt locken an der Stelle. Ne? Also wer jetzt sagt, ich packe das beides in den warmen Korb, HVS vor Lizenzpreis jetzt überhaupt nicht großartig weh. Das ist marginal irgendwie. Ne?
Also da gibt es Optionen, mit denen man da auch, ich sag mal, sich ganz gut aufstellen kann.
Ja, ja, das stimmt. Wichtig ist halt vielleicht hier noch als Ergänzung, das Lizenzmodell ändert sich ja nicht nur zum Mitarbeiter passiert. Übrigens, Abrechnungsfälle sind da sozusagen so das Maß, an dem sich da orientiert wird, sondern es ändert sich auch die Lizenzen selbst. Also wir haben, also das Lizenzmodell wird angegleicht an das von Success Factors, was wir in der Cloud haben. Das heißt, wir haben zukünftig vor allem halt eben so eine Core-Lizenz, die wir da halt eben nutzen. Und hier ist vor allem eine schöne Neuerung, die wir haben, dass das halt eben Fiori ESS MSS eben automatisch enthält. Vorher musste man das halt eben separat einkaufen. Vorher war das ja so ein
User, ne?
Ja, genau. Okay. Und jetzt ist es sozusagen der Standard und wird halt ganz klar empfohlen, da halt eben drauf zu wechseln.
Okay.
Ja, und wenn ich später auf SuccessFactors wechsle, kann ich quasi meine jetzige Core-Lizenz ein bisschen eintauschen in die SuccessFactors-Lizenz und wahrscheinlich nur durch so einen Rabatt eintauschen dazu. Ist natürlich auch eine Möglichkeit dann.
Okay, ihr hattet ja eben schon, oder du hattest da ja auch dieses Beispiel gebracht mit den Laufzeiten für die Abrechnung, wo ein bisschen Überraschung drin war. Habe ich hier auch noch, was sind realistische Zeitfenster für Downtime und welche Performance-Themen muss ich einplanen? Abseits von, ich muss mal ausprobieren, ob die Abrechnung alle Variablen enthält.
Also für ein relativ großes HR-System, wenn man ein gutes Drehbuch, das ist vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Punkt, ein gutes Drehbuch aufsetzt. Das bedeutet, da steht wirklich Schritt für Schritt für Schritt drin, wann, wer, wie, was macht ungefähr. Das sind manchmal Drehbücher, so Excel-Listen mit 160 Einträgen, also das ist schon echt was zu tun bei der Nummer. Wenn man das dann hat und durchgeht, dann schafft man das so, also ich habe Beispiel Mittwoch 17 Uhr haben wir gesagt gehabt, das System steht immer zur Verfügung, haben damit gerechnet, dass wir bis Samstagabend durch sind, Samstag dann zum Mittagessen waren wir dann schon fertig, ne, man hat natürlich auch ein bisschen Pufferzeit eingeplant, was das Ganze angeht, aber so eine typische Downtime, ich sag jetzt mal, wenn man das Wochenende mit einbezieht, ja, dann sollte man vielleicht 2 Werktage vorne oder hinten am Wochenende einfach damit rechnen, bei einem größeren Produktivsystem und vielleicht halt auch, wenn man nicht, also wenn man es in zwei, den Elefanten zwei Scheiben schneidet. Das heißt, wenn man erstmal den Weg hat auf eine HANA-Datenbank erstmal und dann auf die S4-Maschine, dann braucht man natürlich fast eine gesamte Woche dafür, ne? An Downtime. Wenn man mal sagt, wir machen erstmal einmal nur das HANA-Datenbank-Upgrade, das schafft man so am Freitag loslegen und dann sind wir Wochenende erstmal fertig. Und
tendenziell, wenn der Code sauber ist, sage ich mal, ist das ja auch eher eine technische Migration, sage
genau.
ich mal.
Genau,
ne?
Es kommt natürlich auf die Datenbankgröße an, ne? Weil natürlich alles geswappt werden muss einmal. Ja. Aber ich würde das eher immer in zwei Schritten machen, zwei Downtimes fahren, anstatt eine lange Downtime, weil natürlich irgendwie blöd ist, wenn irgendwie 60 HR-Mitarbeiter sagen, wollen wir jetzt die Woche irgendwie ein Archiv aufräumen.
Ja. Besser nicht, nee.
Ja.
Ja, okay.
Ja.
Und Performance? Ja, also das ist Downtime, was ist mit Performance? Hinter der Betrieb, Laufen?
Ja, das ist ja auch so eine Fragestellung, was kommt an neuer Last oben drauf? Die SAP, also wenn, du hast es ja angesprochen, Fury als Beispiel. Ne? Ja. Ist ja die Fragestellung, gehe ich jetzt damit auch so ein bisschen den Fury-Weg? Und die SAP empfiehlt, jetzt nicht mehr ein separates System irgendwo hinzustellen, wo dann die als Applikationsserver, sondern das Embedded zu machen. Also den Frontend-Server.
Du meinst Fiori nicht mehr als separates System.
Ja, also den Server oder die Server-Engine ja, als separates System.
Sondern also als Frontend-Server, ja.
Genau, auf dem HR-System dann auch läuft.
Ja.
So. Und da ist ja natürlich die Frage, was war eigentlich schon vorher an Last da? Ne? Weil erstens, alles, was an Business-Prozessen da war, Rechnungsprozessen dahinter, von den Services, war eh schon da. So, und jetzt ist die Frage natürlich, wie geht das System jetzt um mit einfach, da muss das die Fury-Applikationen laufen auch noch mit drauf. Das soll man ein bisschen gucken. Da gibt es aber natürlich auch einen Analyzer irgendwie, den man einmal durchspielen kann fürs eigene System und so weiter. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wir mussten in Sachen Sizing meistens nur auf der Datenbankebene ein paar Gigabyte während der Migration nachlegen, weil einfach so das ganze Entpacken, das Umstellen und so weiter, da braucht es irgendwie mal so
ein bisschen Spielraum hat, ja.
Ja, bei so einer 900 Gigabyte Datenbank waren wir 400 Gigabyte Puffer gar nicht mal so schlecht zu haben einfach, ne, on top oben drauf. Aber nur für den Migrationszeitpunkt. Danach kann man natürlich dadurch, packt sich das alles wieder ein oder ne, räumt man so ein bisschen auf und dann kann man wieder runterfahren bei der ganzen Geschichte, aber das war nicht verkehrt zu haben. Und ansonsten habe ich die Erfahrung gemacht, dass man sonst keine Briketts großartig nachlegen muss eigentlich. Ne? Die meisten, ist wie mit unseren Laptop-Systemen, die meiste Zeit langweilen sich die Systeme und so ist es halt auch mit der
Das heißt also, das ist ja eigentlich auch das Versprechen mit allein schon mit der Datenbank, nicht mal durch S4, sondern durch die Datenbank, dass da ja auch ein bisschen Schubdizität entsteht. Profitieren HR, HCM-Systeme davon?
Oh, für die meisten Kunden von uns ist das eher weniger spürbar. Man kann natürlich, wenn man möchte, beziehungsweise ist eigentlich mit dem HANA DB-Wechsel auch fest eingeplant und die Clustering durchführen. Na, dass man halt eben, man hat ja so Cluster-Tabellen in der Abrechnung der Zeitwirtschaft, dass man die halt declustert und als normale Tabellen spiegelt. Ich weiß, sehr technisches Thema gerade.
Das ist in Ordnung.
Dadurch wird halt eben eine gewisse Performance schon gewonnen, ne? Gerade bei Auswertungen oder bei halt eben Abrechnungsläufen. Aber es ist halt eben auch selten der Engpass. Ne? Man hat sich halt eben schon längst damit arrangiert.
Also ich merke, ihr zieht nicht scharf Luft ein. Es klappt normalerweise, solange man bei der Migration genügend Briketts bereithält, ist hinterher der Betrieb normalerweise...
Genau, also spannend ist vor allem halt eben dieser Upgrade-Prozess. Den startet man übrigens auch gerne schon ein bisschen früher. Also wir haben jetzt einen Kunden, mit denen haben wir das quasi eine Woche vorher halt eben schon angestartet. Und bei denen spürt man das halt während diesem Anstarten schon auf dem System. Na, da gibt es halt eben so ein paar Peaks, wo dann halt schon mal das Transaktion öffnen vielleicht einen Moment länger braucht als sonst. Aber das Wichtige ist ja sozusagen, na, nachher, wenn das System dann einmal geupgradet ist, dann läuft das eigentlich auch alles ganz rund.
Vielleicht so für die Basiszuhörer, ja, es ist eigentlich ein ganz normaler Software-Update-Management-Prozess, wo du auch deine Packliste packst, ja, deine XML-Vorher-Paket baust und dann den Prozess, also der Basis, hat man es sagen, das ist ja genauso wie Support-Package, größere Support-Package-Updates einzuspielen oder wie ein Enhancement-Package. Also er sagt dann, na gut, dann ist es jetzt ein S4-Package einfach und macht mal Summen da auch einfach so durch,
ja. Ja, weil da nicht so viel, ich sag mal, Prozessänderungen sind, weil im S4-Umfeld, kann ich mich erinnern, mit anderen, mit denen ich auch gesprochen habe, hier auch im Podcast, haben wir ja immer davor gewarnt zu sagen, das ist ein technisches Upgrade, der Umstieg auf S/4HANA. Weil ja, natürlich ist es ein technisches Upgrade, aber es ist vielmehr natürlich an ganz vielen Stellen ein Prozess-Upgrade. Aber das wird ja hier auch, habt ihr ja eben schon gesagt, auch gar nicht gesucht, ne, von da aus.
Hier ist es eher das Gegenteil.
Ja. Mhm. Wobei wir haben eben ja schon, wo wir auch von HANA-DB sprechen, und auch ABAP-Code anpassen muss dafür. Du hast gesagt, ne, das ATC muss aufgerufen werden, damit man mal einen Scan macht. Wie groß ist denn das ein Thema? Also ne, was muss, also vielleicht nur ganz kurz, also wir können da jetzt nicht, also gehen da jetzt nicht im Detail rein, aber wie groß ist das Thema? Was müssen Kunden typischerweise einplanen, wenn sie Custom-Code haben im HCM für die HANA-DB-Readiness, wenn sie halt bisher, wenn sie dich eh schon auf HANA-DB sind?
Also ich habe jetzt erst letztens nochmal so ein Review gemacht als Beispiel dazu. Da hatten wir knapp 2500 Findings aus dem ATC, die behoben werden sollten. Wir haben
aber ab Test Corporates habe ich eben
genau
gesagt.
Ne? Ja, genau. Genau, so, da haben wir dann so Findings gehabt. Wir haben dafür knapp unter 100 Tagen einkalkuliert, die zu beheben. Das haben dann meist, also, haben dann auch die Entwickler beim Kunden selber gemacht. Aber am Ende des Tages hat es fast doppelt so viel und lange gedauert an der Stelle. Ne? Also,
okay, also es war doch schon.
Ja, es war dann erschreckend auch, so, wenn man so mal zurückguckt, weil meistens ja so eine Migration jetzt, in dem Fall, wo ich, was ich jetzt letztens live gebracht habe, war so ein Jahr lang Migration, die wir angefangen haben, so mit HANA-Datenbank richtig aufräumen und alles Mögliche. Und am Ende des Tages guckt man dann mal so drauf und merkt dann halt, okay, wie viel ist denn da wirklich nochmal reingeflossen? Kann dann schon mal erschreckend sein, ja.
Das Thema kann vor allem sehr unterschiedlich groß aussehen. Also wir haben Kunden gehabt, da haben wir den ATC-Check durchgeführt. Die haben das halt vorher auch dann schon mal gemacht, haben Entwickler gehabt, die haben sich da halt dementsprechend schon vorher damit auseinandergesetzt.
Okay.
Genau.
Ja.
Da war das dann echt wenig, was dann auch gemacht werden musste. Ich habe aber zum Beispiel jetzt auch gerade ein Beispiel, da sind es halt wirklich die 45.000 Findings, die wir da haben.
Okay.
Und
also das ist schon ein Ding, was man auf jeden Fall mit auf den Schirm nehmen muss.
Ja, vor allem halt eben möglichst früh einplanen an die vier verschiedenen Prüfvarianten, die man da im Endeffekt auch hat, an die er halt eben denken. Also es gibt ja nicht nur die HANA-DB-Prüfvariante, die wir da haben. Also da gibt es drei Varianten, die man ausführen sollte. Nee, es gibt sogar eine halt eben noch für S/4HANA. Also dass dann halt der Code auch dementsprechend kompatibel ist. Und hier wird's dann halt meist dann auch erst recht spannend, ne? Weil dann geht's wirklich drum, irgendwelche Funktionen, die wegfallen, wo es dann vielleicht nicht den 1:1 Ersatz gibt. Und dann sitzt da halt eben auch ein Entwickler entsprechend dran, muss sich damit halt auseinandersetzen und halt eben auch gucken, dass das sauber getestet werden kann.
Ja. Okay.
Aber vielleicht auch noch eine Ergänzung, ne? Auch bei diesen 45.000 Findings, es lohnt sich, da halt dann wirklich mal mit jemand Erfahrenes einfach drüber zu gehen. Weil man muss nicht zwingend diese 45.000 Findings dann halt zum Glück beheben, sondern
also auch da kann man nochmal ein bisschen
Rosinen
becken.
Genau. Mhm. Ja, also man typischerweise wird dann
schon
Scoping durchgeführt und dann dampft man das entsprechend runter.
So, wir lassen mal die im Projekt, da gibt es sicherlich noch ganz viel, was passieren kann.
Ja, so
Phase,
drei Stunden weiter.
Ja, so, ja. Wir lassen die Phase mal hinter uns und nach dem Go-Live und auch nach der Hypercare und dann geht es ja trotzdem weiter und es gibt ja auch diverse Unternehmen schon, die ihr auf H4S4 gebracht habt und insgesamt gibt es schon einige Kunden, die auf H4S4 sind und da war eine der Fragen, sollte ich direkt auf das neue 2025er Release springen? Wir nehmen das Jahr 2025 auf, den Podcast, ja im Oktober. Sollte ich direkt auf das neue 2025er Release springen oder lieber abwarten?
Also wenn ich jetzt gerade frisch geupgradet habe, würde ich da einfach abwarten.
Und wenn ich jetzt ganz frisch upgradet habe, glaube ich, würde ich erstmal versuchen, Urlaub zu machen oder so.
Ja, ich meine, die Organisation ist gestresst, deswegen, ja, das ist ja, was du jetzt auch ansprichst. Ne? Dann schon wieder und dann wieder alles drüber und so weiter, deswegen ist es so. Jetzt muss man sich natürlich angucken, was steckt da jetzt in den Release Notes eigentlich für einen drin. Und was wir jetzt natürlich auch haben, ist das Thema Jahreswechsel und Jahreswechsel-Package. Das ist sowohl als auch, also insofern gesetzlich etc.
Da brauche ich nicht 20.
Das, ja, dann brauchst du nicht an der Stelle. Mhm. Jetzt hat die Frage, was sind so die Abhängigkeiten von der ganzen Geschichte? Es gibt zwei Sachen für HR, wenn ich 2025er Release habe. Das ist einerseits die H4S for Business Function ist automatisch aktiviert. Das ist vor allen Dingen total wichtig für unsere Kunden, die das einspielen im ERP und dort natürlich auch ein bisschen HR-Sachen haben, so Org-Management für Genehmigungsprozesse. Die haben auf einmal diese Function aktiviert damit. Wenn sie es vorher noch nicht hatten, dann sollte man sich damit beschäftigen. Das ist ganz, ganz wichtig mit diesem 2025er Release. Und das zweite ist die Schnittstelle zu SuccessFactors. Da gibt es halt auch ein neues Upgrade, das damit auch zwangsläufig genutzt werden muss. Und wenn ich jetzt vor, weiß nicht, 5 Jahren meine Employee Central SAP HCM-Schnittstelle da mühselig in einem langwierigen Projekt ins Laufen gebracht habe, auf der alten Technologie und muss das jetzt machen, dann sollte ich dann erstmal draufschauen, ne? Weil da kann man sich dann so noch vielleicht an ein paar Schmerzen erinnern, die man da hatte, und deswegen,
Also hört sich ein bisschen Vorsicht. Eine Vorsicht. Also eher warnend, also es gibt Stolpersteine, sage ich mal.
Ja, genau.
Also jetzt nicht unbedingt dann...
Blind, nein. Nur Motto, 23 sind wir, 25 ist ja kein Problem. Die Release Notes, die lesen sich so ungefähr irgendwie auf dem Bierdeckel. Das können wir noch eben machen.
Okay, also da dann vielleicht noch innehalten.
Ja, genau. Also das vielleicht nicht. Aber es kommt aus meiner Sicht so ein bisschen drauf an, in welcher Projektphase man sich gerade befindet. Und wenn man ohnehin erst die Pilotmigration geplant hat, die noch nicht durchgeführt hat, hey, dann... Let's go for it. Lasst uns direkt halt eben auf das 2025er Release setzen. Aber so wie Alex das sagt,
aber ich darf auch noch ein paar Tage
geupgradet hat.
Wie lange darf ich denn warten?
Naja,
die Frage habe ich hier nicht.
Zusehen, dass das 2023, also S/4HANA hat ja Wartungsfenster.
Ja.
7 Jahre Wartungsfenster. 2023 Wartungsfenster bis 27, das Release. 2025 bis 32. Das heißt, wenn das, was der Lukas jetzt gerade gesagt hat, go for it 25, mache ich jetzt. Dann, was habe ich als Gewonnener aus der Geschichte? 2 Jahre hinten länger raus,
okay,
indem ich auf diesen 25er-Release bleiben könnte, theoretisch. Ne? Ja. Also das ist so.
Also es wäre aber auch eine Gelegenheit, wenn ich jetzt gerade ein eingespieltes Projektteam am Start habe und sage, komm, jetzt möchte ich das gerne auch die Investition 2 Jahre länger, könnte ich theoretisch machen. Ich muss nur halt auf das, was du gerade gesagt hast, dann achten.
Ja, und sonst die Genießung mal gucken. Ne?
Auf jeden Fall mal ansehen.
Genau. Aber da ist halt nicht viel drin, ne? Also.
Ja, okay, Mensch, das waren ja super wertvolle Informationen und ihr habt ja unsere häufigen Fragen hier, die wir zusammengesammelt haben, vorher dann auch komplett beantwortet. Wenn jetzt Unternehmen starten wollen mit HVSV oder mittendrin sind und sich überlegen, vielleicht könnte ich da noch mal ein bisschen Hilfe gebrauchen, wie helft ihr denn im Moment Unternehmen? Also ihr habt ja schon auch ein bisschen aus Projekten erzählt. Was ist jetzt das, was ein Unternehmen hier bei euch anfragen könnte?
Theoretisch kann das sogar sehr individuell aussehen. Ich sag mal so, der klassische Fall ist halt eben, wir planen halt eben eine Vorstudie ein. Da sind wir mittlerweile auch ziemlich zügig, gucken halt eben, dass wir einen Readiness-Check durchführen, ATC-Check, dass wir sozusagen so alles auf dem Schirm haben, zumindest die größeren Punkte auf dem Schirm haben, die da auf uns zukommen. Starten damit eben einmal durch und planen dann halt eben auch das Projekt zusammen direkt auf.
Also ihr würdet auch helfen bei der Interpretation dann dieser Checks, die da laufen dann, ja.
Ja, dass man dann nicht so allein gelassen wird. Vieles können wir da relativ schnell halt sagen, ja, okay, das gehört sozusagen fest zum Ablauf dazu und hier, da müssen wir vielleicht drauf achten oder so, da können wir dann entsprechend drauf hinweisen. Und wenn wir dann halt eben die Vorstudie haben, dann geht's halt eben in die eigentliche Migration. Und bei der Migration, sag ich mal, sind wir sehr flexibel. Also wir können halt eben den Kunden, unseren Kunden halt eben als Generaldienstleister da helfen, gucken, dass wir halt eben das ganze Projekt sozusagen in die Hand nehmen, dafür sozusagen Sorge tragen, dass das Projekt zum Erfolg wird und die Fachbereiche und die IT-Abteilung natürlich dadurch auch entlasten. Und die haben ja auch häufig sehr genügend Themen, mit denen sie sich beschäftigen dürfen. Und das ist halt sozusagen so die eine Option. Und die andere Option ist sozusagen, dass wir halt eben einfach als klassischer Berater sozusagen im Projekt dazukommen. Ein Kunde möchte vieles selbst machen, aber holt sich natürlich halt eben so ein bisschen die Expertise rein.
Und auch nochmal die Sicherheit, dass man da nochmal
drüber kann. Und dann hat man halt genau diesen Effekt, dass man halt vorher schon diese Stolperfallen sozusagen vermeidet und wir weisen halt entsprechend darauf hin, was muss alles beachtet werden, was haben wir schon mal irgendwo bei einem anderen Kunden erlebt. Und auch so kann man das Ganze dann super gut zum Erfolg führen.
Super. Ja, ganz lieben Dank. Also ich habe einiges gelernt. Ich habe mir mitgenommen, HVSV kann gut klappen, wenn ich die richtigen Checks vorher mache, wenn ich auch mich ein bisschen durchbeiße durch die Checks oder mir auch Hilfe suche dann dabei bei der Interpretation dieser Checks. Es ist ein technisches Upgrade, was gar nicht so viele Prozesse ändert. Trotzdem gibt es einige Stolpersteine und am Ende, wie immer bei jeder IT-Änderung, ich muss nochmal alles genug durchtesten, damit dann hinterher, wenn es ernst wird und das Gehalt ausgezahlt werden soll, dann auch wirklich da nicht Wingdings zeichnen.
Ja, bei der Bank. End-to-end-Test
ist unersetzbar, wie immer, ja. Ich habe gelernt, ihr helft Unternehmen dann dabei, all diese Stolpersteine vorher zu erkennen und zu überwinden. Also ganz lieben Dank, Lukas, ganz lieben Dank, Alex. Vielen Dank auch euch für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr Fragen habt zur HVS4, postet es gerne in die Kommentare, schickt uns eine Mail. Ansonsten natürlich auch gerne Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, oder Sterne, wo auch immer ihr uns bewerten könnt. Vielen Dank euch und macht es gut. Bis demnächst.
Auf Wiedersehen.